free audio post-production by Alphonic.com.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Holger Zander und ich helfe Entscheidern, sich zu einer wirkungsvollen Führungspersönlichkeit zu entwickeln. Das mache ich über mein Business Coaching, über meine Online Academy Spirit of Excellence und über diesen Podcast. Heute geht es um Entscheidungen treffen. Madeleine Albright, die amerikanische Außenministerin, hat mal gesagt, Menschen, die fähig sind, Entscheidungen zu treffen, die können die Welt verändern. Also, was triffst du für eine Entscheidung und besser gesagt, wie triffst du deine Entscheidung? Vielleicht wirfst du eine Münze oder du wartest, bis Pluto sich in der richtigen Laufbahn des Sternsystems befindet. Es gibt ja unzählige Situationen, in denen wir täglich die verschiedensten Entscheidungen treffen. Bis zu 20.000 Entscheidungen sollen es jeden Tag sein, in denen es heißt, zwischen zahlreichen Alternativen die beste Option für uns oder für andere auszusuchen. Aber es ist eine Denkfalle und wir beschäftigen uns ja hier mit Denkfallen und Halbwahrheiten, zu glauben, dass wir Menschen unsere Entscheidungen als rationale Nutzenmaximierer treffen. In der Psychologie setzt sich zuletzt mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass wir in vielen Situationen überhaupt nicht in der Lage sind, einen rationalen Entscheidungsprozess anzuwenden. Und damit geht die Abkehr vom Homo economicus einher. Psychologische und neurowissenschaftliche Erkenntnisse werden verstärkt in das Menschenbild der Ökonomie eingeflochten. Heute wissen wir, dass wir neben den rationalen auch ein emotionales Entscheidungssystem besitzen. Vielleicht stehst du ja gerade vor einer wichtigen Entscheidung und weißt nicht, wem du vertrauen sollst. Der Logik in deinem Kopf oder dem Gefühl in deinem Bauch. Doch was du wirklich brauchst, um eine Entscheidung zu treffen, ist Mut. Mutig zu sein, um Nein zu sagen. Wir leben in einer Zeit der Veränderung und wir führen in unsicheren Zeiten. Was brauchst du am meisten, um in unsicheren Zeiten Entscheidungen zu treffen? Was bringt dich weiter? Ganz einfach, du brauchst Mut. Und damit meine ich nicht den Mut, vom 10-Meter-Brett zu springen und mit breiter Brust aus dem Becken zu steigen. Im Führungsalltag stellen sich die Herausforderungen anders dar. Es ist schon ein bisschen komplexer. Entscheider müssen im Wandel immer schnell den Sprung nicht ins Becken, sondern ins Unbekannte wagen. Sie müssen wesentlich mutiger agieren, als sie es noch heute sind. Der größte Feind des Mutes ist das Hamsterrad des täglichen Tuns. Immer wieder das Gleiche, jeden verdammten Tag. Wann hast du dich das letzte Mal hinterfragt? Wann hast du dich gefragt, ist es richtig, was ich mit meinem Team hier jeden Tag unternehme? Sprichst du oft genug über deinen Schatten? Und wie lange ist es her, dass du für etwas Neues gekämpft hast? Und wenn du mutig bist, dann wird es ungemütlich. Du triffst auf Widerstand im Team oder auch vielleicht bei deinem Vorstand. Wer mag schon Veränderungen? Doch überdurchschnittliche Leistungen brauchen Mut. Der als erster den Schritt wagt, altbewährtes in Frage zu stellen, oder der das sagt, was alle bereits denken, der ist mutig. Und der wird meiner Meinung nach auch belohnt. Oft ist es die Angst vor Fehlern, vor den Aussagen der anderen, vor den Konsequenzen des Chefs, die uns hindern, einen neuen Weg einzuschlagen, Entscheidungen zu treffen und Geschwindigkeit aufzunehmen. Und je länger du mit deinen Ideen wartest, desto schlimmer wird es. Den größten Schaden richtest du in einem Unternehmen oder in deinem Team an, wenn du nicht handelst. Ich habe einen Manager aus der Autobranche kennengelernt, der arbeitete bereits so, ich glaube, so 6 Monate für sein neues Unternehmen. Und der hat aber an keiner Besprechung sich aktiv beteiligt. Da habe ich ihn gefragt, hey, was ist denn los? Du bist doch hier jemand, der dafür eingestellt worden ist. Da sagt er zu mir, mein Chef habe ihn wegen seiner 20-jährigen Erfahrung eingestellt. Ja, das sei richtig, aber man erwarte von ihm, den Mund zu halten, weil die internen kulturellen Normen nur Beiträge von altgedienten Veteranen zu genießen. Holy moly. Es steht ihm nicht zu, sich zu äußern, weil er noch nicht lange genug dabei ist. Er wurde also nicht als Wissender gewürdigt, weil die Besserwisser und Rechthaber das Sagen haben. Bist du mutig oder nicht? Sprichst du das Problem aus deiner Sicht an oder nicht? Auch wenn das Gespräch einen schwierigen Verlauf nehmen sollte? Nach meiner Ansicht gibt es einen Grundsatz bei der Entscheidungsfindung und der lautet, Klarheit ist Fairness. Und darauf solltest du dich immer beziehen. Der zweite Punkt, der dich weiterbringt, Entscheidungen zu treffen, ist neben mutig sein die Offenheit. Wer offen ist, der will seinen Horizont erweitern, der will die Perspektiven des anderen auch wirklich verstehen. Mut und Offenheit führen zu echter Team-Performance. Denn Mut, Dinge anzusprechen, um eine Lösung zu finden und die Offenheit, um andere Lösungen bzw. Ansätze in dein Denken zu lassen und das Konzept auch mal über den Haufen zu werfen. Ohne Mut kann es keine Offenheit geben. Leider scheitert Offenheit immer wieder an Scham, Neid, Schuldgefühlen und es bedarf somit eines hohen Maßes an Reife, um mit dieser Emotion auch gut umgehen zu können. Wir fühlen uns schuldig bei Kritik oder sind neidisch, wenn der andere bessere Ideen hat. Damit umzugehen, das musst du trainieren, indem du immer wieder kontroverse Diskussionen führst, indem du die Mitarbeiter einstellst, die sich trauen, auch dir oder vielleicht auch ihrem Chef zu kritisieren. Du musst Mitarbeiter einstellen, die besser sind als du. Versuche es. Es lohnt sich, mutig und offen die eigene Leistungskultur Tag für Tag zu verbessern, damit du in Zukunft bessere Entscheidungen treffen kannst. Ja, im Alltag treffen wir eine Vielzahl von Entscheidungen ja aus der Routine, aus unseren Erfahrungen heraus. Und die tägliche Entscheidungsfindung läuft ja somit automatisiert ab, dass es uns schon gar nicht mehr bewusst ist. Wie putze ich mir die Zähne? Das läuft einfach so. Nehme ich den Bus oder fahre ich mit dem Fahrrad? Mache ich jetzt eine Pause oder ziehe ich durch? Trinke ich jetzt einen Tee oder einen Kaffee? Hier überlegen wir nicht, sondern haben es bereits entschieden. Die wenigsten Menschen werden bei diesen Themen anfangen, wissenschaftlich hergeleitete Methoden als Entscheidungshilfe zu nutzen. Schließlich handelt es sich ja um keine lebenswichtigen Entscheidungen. Die Auswirkungen der hier in den Beispielen getroffenen Entscheidungen sind in der Regel nicht erheblich für unser Leben. Wir können uns ja schnell wieder umentscheiden. Außerdem verfügen wir ja über eine langjährige Lebenserfahrung, um diese Fragestellung zu beantworten und kennen somit ja auch die Auswirkungen. Dass wir es schaffen, in Sekunden Entscheidungen zu treffen, hat evolutionäre Wurzeln und uns früher das Überleben gesichert. Heute spart es uns Zeit und Energie. Doch nicht jede Entscheidung ist mit einem Wimpernschlag zu treffen. Es gibt Konstellationen, bei denen wir Entscheidungen für uns oder für andere treffen müssen, die zu weitreichenden, langfristigen Konsequenzen führen und von denen die Zukunft abhängen kann. Das sind Entscheidungen, welche die persönliche Zufriedenheit oder den beruflichen Erfolg bestimmen, mit deutlichen Auswirkungen auf unser Privates oder auch auf unser Business. Wir müssen die möglichen Resultate bedenken, die unsere Entscheidungen dann mit sich bringen. Schnell stellen sich dadurch Zukunfts- und Versagensängste ein. Und das kann uns quälen, ja sogar lähmen, dass wir eine weitreichende Entscheidung treffen müssen. Es ist dann der Prozess der Entscheidung, der uns mehr beschäftigt als die Entscheidung selbst. Oft sind die Wahlmöglichkeiten auch so vielfältig, dass wir sie nicht mehr als positiv empfinden, sondern als Qual. Und das erzeugt Angst, sich für das Falsche zu entscheiden oder sich nicht für die allerbeste Option entschieden zu haben. Denke nur daran, wie gerne heute Vergleichsportale genutzt werden, um sich abzusichern. Das Bewusstsein der möglichen Konsequenzen, die damit einhergehen können, kann uns demnach total oder enorm unter Druck setzen und Stress auslösen. Und das sind die Momente, in denen wir Entscheidungen unbewusst hinauszögern, immer wieder die Optionen überdenken und dann die Entscheidungen in Frage stellen. Und das kann zermürbend sein. Dabei ist es ja nur natürlich, dass uns existenzielle Entscheidungen schwerfallen. Es fehlt uns ja auch bei diesen nicht alltäglichen Fragestellungen die Erfahrung und es fehlt uns auch die Routine. Und der Gedanke an schwerwiegende Konsequenzen, die Vielzahl der Auswahlmöglichkeiten, Zeitdruck oder mangelndes Selbstvertrauen, vielleicht auch die Kompetenz, verzögern oder hemmen eine klare Entscheidungsfindung. Ja, und dann, dann reagiert unser Körper mit dem Stresshormon Cortisol. Es lähmt uns bei Lösungsstrategien und ist dafür verantwortlich, dass wir unfähig sind, zu Entscheidungen zu kommen. Das kennen wir alle. Unter Stress können wir nicht mehr klar denken. Und es gibt eine Experte, den Professor Dr. Barry Schwartz, der hat in seinen Analysen zur Entscheidungsfindung aufgezeigt, dass sich Menschen durch die tägliche Qual der Wahl um den Verstand bringen können. Nach seiner Einschätzung hat uns die Auswahl nicht freier gemacht, sondern gelähmt. Nicht glücklicher, sondern unzufriedener. Ja, was machen wir denn jetzt? Dann lieber gar nicht erst entscheiden? Ja, das kann durchaus auch eine Entscheidung sein. Allerdings, es wird zu einer Entscheidung kommen. Treffe ich nicht selbst aktiv eine Entscheidung, dann entscheidet die Zeit für mich. Denn Optionen schwinden oder andere entscheiden statt ich selbst. Wozu führt das? Im Nachhinein bereuen wir dann umso mehr, keine Entscheidung getroffen zu haben, als vielleicht eine falsche. Also keine Wahlmöglichkeit zu haben, vor vollendeten Tatsachen gestellt zu werden. Es liegt in der menschlichen Natur. Wir mögen es nicht, fremdbestimmt zu werden. Dieses erzeugt Unzufriedenheit und dann ärgern wir uns und dann entstehen Konflikte. Sehe es also deshalb positiv. Mit jeder Entscheidung lernst du dazu. Wir erweitern unser Repertoire der Lösungsfindung, das Bewerten von Alternativen, das Vorgehen bei der Entscheidungsfindung und, das Schöne ist, wir werden mutiger. Wir sehen auch, dass gute Entscheidungen getroffen werden, wir werden schneller und dann bauen wir unsere Erfahrungen aus. Wir werden selbstbewusster, denn wir erleben, wie gut es uns tut und auf anderen tut, wenn wir gute Entscheidungen getroffen haben. Die Ungewissheit wird beendet. Wir gestalten und stellen damit Weichen für die Zukunft. Und damit übernehmen wir die Kontrolle. Wir sitzen auf dem Fahrersitz. Unentschlossenheit kann hingegen eines der größten Hemmnisse für die persönliche Entwicklung, den Erfolg und die Zufriedenheit sein. Zögern und Zaudern ist zudem nicht nur wenig hilfreich, sondern auch kritisch, wenn andere davon beeinflusst werden. Schnell fehlt zum Beispiel dem Arbeitsziel die Orientierung. Projekte verzögern sich, unsere Position als Führungspersönlichkeit, als Projektleitung wird geschwächt. Zudem ist die Psychologie der Entscheidungsfindung ein faszinierendes und komplexes Feld. Und du entdeckst vielleicht das ein oder andere, was dein Verhalten in der Entscheidungsfindung erklärt. Apropos dein Verhalten, hast du schon mal bewusst darüber nachgedacht, was du für ein Entscheidungstyp bist? Triffst du schnell Entscheidungen? Oder triffst du sie aus dem Bauch heraus? Lässt du dich gerne von deinen Emotionen leiten oder vertraust du auf dein Gefühl? Hakst du das Thema dann ab und bist zufrieden mit der getroffenen Entscheidung? Oder machst du dir die ganze Zeit Gedanken, um zu einer Entscheidung zu kommen? Wägst du alle Optionen genau ab und setzt dabei auf Zahlen, Daten, Fakten? Nutzt du gerne Vergleichsportale? Besprichst du dich für Entscheidungsfindung gerne mit anderen ab? Tust du dich immer wieder schwer mit Entscheidungen? Zweifelst du dann diese auch wieder an? Kannst du nachts nicht schlafen, weil du immer wieder grübelst und nachdenkst, ob du die richtige Option gewählt hast? Mal so, mal so. Ja, das hängt natürlich auch davon ab, welches Thema, welche Situation und wie viel Zeit uns zur Verfügung steht. Dennoch, jeder von uns hat Präferenzen und Prägungen, die einen in dem Vorgehen der Entscheidungsfindung beeinflusst. Und der US-Psychologe Barry Schwartz erklärt dies mit den zwei verschiedenen Entscheidungstypen. Einmal vielleicht der Maximierer und einmal der Genügsame. Wer bist du? Bist du ein Maximierer oder bist du ein Genügsamer? Und das sind genau die beiden Entscheidungstypen, die sich unterscheiden. Die sich unterscheiden in ihren Präferenzen, Strategien und Verhaltensweisen bei der Entscheidungsfindung. Und ich stelle dir diese beiden Typen mal kurz vor und du wirst ganz schnell merken, zu welchem Typ du gehörst. Sie unterscheiden sich darin, wie du nach der optimalen Option suchst und wie du zufrieden mit deiner Wahl bist. Die Maximierer wollen die optimale Entscheidung treffen. Sie informieren sich daher ausführlich über alle möglichen Optionen und Alternativen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Ihre Standards, ja, die sind sehr hoch. Dafür investieren sie viel Zeit und Energie. Doch trotz dieser hohen Aufwendungen an Zeit und Energie, die sie für ihre Entscheidungsfindung brauchen, werden Maximierer immer wieder von Zweifeln geplagt. Ob sie nicht doch noch eine bessere Wahl hätten treffen können. Sie legen sich daher nicht gerne fest, schieben Entscheidungen häufiger hinaus oder versuchen, sie zu umgehen. Na, hör mal in dich hinein, vielleicht trifft das auf dich zu. Der Genügsame hingegen sucht nicht nach der besten Option, sondern nach einer, die gut genug ist. Sie haben akzeptiert, dass man im Leben nicht immer das Optimale bekommen kann oder dass auch das Beste nicht immer das Richtige ist. Sie vertreten die Meinung, gut reicht völlig aus und investieren daher auch nicht zu viel Zeit in ihre Entscheidungsfindung. Und das Sammeln von Informationen sehen sie ab einem bestimmten Punkt nicht mehr als hilfreich an, sondern es empfinden sie eher als anstrengend. Nachträgliche Zweifel sind ihnen eher fremd. Sie legen einen anderen Maßstab an. Ja, welcher ist denn nun erfolgreicher? Dies lässt sich nicht eindeutig feststellen. Es gibt kein besser oder schlechter. Gut ist es, dass du dich so für einen Typen ja auch so ein bisschen hingezogen fühlst, dass du bewusst bist, dass es diesen Typen und diesen Typen gibt und dass du in diesen bestimmten Situationen gegensteuerst, dass du auch sagst, hey, halt, stopp. Wenn du dich zu sehr in deiner Recherche verlierst oder die Entscheidung immer wieder in Frage stellst, genauso wie es gut sein kann, dass der Genügsame noch einmal über Optionen nachdenkt. Vielleicht hast du ja deinen Typus erkannt. Große Entscheidungen sollten insbesondere nicht allein im stillen Kämmerlein gefällt werden. Es ist immer wichtig, sich unterschiedlichen Perspektiven auch anzunehmen, sie anzuhören und diese dann auch zu bewerten. Im Prozess der Entscheidungsfindung ist es allerdings nicht wirksam, sich nur auf die Instrumente zu konzentrieren. Wichtiger ist es, sich mit den Themen selbst, mit sich selbst, dem Team und den Betroffenen auseinanderzusetzen, bevor die Wahl auf eine Methode fällt. Und diese Reflexion ist der erste Schritt im Entscheidungsprozess. Und da habe ich dir mal ein Akronym wieder mitgebracht. Ich bin ja ein Fan von Akronymen, wie du einen Entscheidungsprozess aufbauen kannst. Und dieses Akronym heißt PRIMA. Also wie kommst du prima zu einer Entscheidung? Das P steht für Problem. Erfasse das Problem, zu dem eine Entscheidung gefällt werden soll. Nicht das Augenscheinliche, sondern das, was das wirkliche Thema, was das wirkliche Problem ist. Das R steht für die Rahmenbedingungen. Definiere also den Rahmen, der berücksichtigt werden muss für deine Entscheidungen. Ja, mach dir dazu ein umfassendes Bild, ja, so ein Big Picture. Das I in PRIMA steht für Informationen. Trage unterschiedliche Informationen zusammen. Nutze das Wissen und die Erfahrung auch anderer. Google die Sachen. Gehe dazu in den Austausch und mach dir den Perspektivwechsel zu nutzen. Und das M steht für die Methode. Wähle eine geeignete Methode aus, die dir hilft, eine Struktur zu haben, Optionen zu bewerten, um eine Entscheidung zu treffen. Und da habe ich dir die PIM-Methode mal ausgewählt. Das ist eine ganz einfache Methode. Das P steht für Plus, das M steht für Minus und das I steht für Interessant. So, jetzt konzentrierst du dich mal drauf, unter Plus alle Argumente zu sammeln, die für die Entscheidung sprechen. Dann unter Minus alle Gegenargumente. Und dann trägst du unter Interessant die Punkte ein, die nicht eindeutig positiv oder negativ sind, bei denen es noch Klärungsbedarf gibt. Und damit hast du eine einfache Pro- und Kontraliste vorliegen und in vielen Fällen kannst du aus diesen Punkten bereits eine Entscheidung treffen. Du kannst es auch so machen, dass du diese Aspekte nochmal gewichtest, dass du von 1 bis 6 halt machst du einfach so eine Argumentation mit Schulnoten. 1 ist wichtig und 6 ist eher unwichtig oder umgekehrt, ja. Und dann kannst du eine Summe bilden und triffst die Entscheidung entsprechend der höchsten Punktzahl. Das ist cool. Das kann man auf einen Zettel machen. Dauert nur 5 bis 10 Minuten. Plus, minus, interessant. Du gewichtest das und hast dann eine entsprechende Zahl unterm Strich und weißt, wie du das Thema angehen sollst. Und dann gibt es das A. Und prima, das ist die Action. Umsetzung. Praxis ist die Mutter aller Fähigkeiten. Kommuniziere die Entscheidung, vor allem wenn andere davon betroffen sind, und hole das Commitment ein für die Verpflichtung zum Handeln. Und dann überprüfst du die Umsetzung. Ach, was ist jetzt mit der Münze? Tatsächlich ist dies eine, Entscheidungsfindungsmethode. Nein, du überlässt natürlich deine Entscheidung nicht wirklich dem Zufall. Denn was passiert? Denn gute Entscheidungen basieren nie ausschließlich auf harten Fakten. Nämlich, sie basieren auch ganz oft auf unser Bauchgefühl. Und das ist nicht zu unterschätzen. Doch durch den Fokus auf die Fakten, insbesondere in der Arbeitswelt, ist dieses Bauchgefühl nahezu verstumpft. Aber der Münzwurf hilft. Du wirfst jetzt die Münze in die Höhe. Und vorher hast du dich bereits entschieden, was Zahl und Kopf bedeutet. Und während sich die Münze in der Luft dreht, merkst du oder hoffst du, dass eine bestimmte Seite oben liegen wird. Und genau das ist deine innere Stimme, die sich hier zu Wort meldet. Und jetzt ist es schon gar nicht mehr relevant, auf welcher Seite tatsächlich die Münze gelandet ist. Du weißt es ja schon vorher. Dir war eigentlich schon vorher klar, wie die Entscheidung heißen soll. Selbstverständlich gibt es nicht die Methode der Methoden, doch allein der Gedanke, dass ein gutes Bauchgefühl bei manchen Entscheidungen ein wichtiger Wegweiser ist, kann daran erinnern, dass die emotionale Seite auch berücksichtigt werden soll. Und hier vertraue deiner Intuition, denn deine Intuition ist so wichtig. Aber sag mal, wie erkenne ich denn meine Intuition? Welche Stimme spricht da zu mir? Folge ich da meiner Angst oder meiner Intuition durch meine Erfahrungswerte des Lebens? Wie bekomme ich nun Zugang zu meinem unbewussten emotionalen Erfahrungsgedächtnis, nämlich meinem Bauchgefühl, ohne dass eine Stimme der Angst mich bewusst limitiert? Das ist ein Konflikt, dessen du dir bewusst sein musst. Wenn du hier einen positiven Austausch, einen Abgleich hinbekommst, dann hast du eine Handlungsenergie. Und je besser du diese Eigenwahrnehmung entwickelst, desto besser kannst du deine Intuition nutzen. Denn die Intuition ist der Gegenspieler deiner Angst. Denke daran, dass du deine Entscheidung nicht im Gefühlszustand der Angst treffen sollst, denn Angst hat noch nie gute Ergebnisse geliefert. Lass dich von deinem inneren Mentor leiten. Fühle dich nicht gestresst, sondern suche den ruhigen Moment der Entscheidung. Bist du jetzt klar oder bist du verwirrt, ausgelaugt oder voller Energie? Fühlt sich diese Entscheidung für dich wirklich gut an? Wenn nicht, ist es eine falsche Entscheidung. Und da kommt auch nochmal das Selbstwert zur Geltung, der Wert deines Selbst. Hieraus gilt es, die Entscheidung zu treffen und nicht aus einem Image heraus oder aus einer sozialen Erwünschtheit, also aus dem, was andere gerne für die Entscheidung hätten. Also auch das Image, wie ich gerne sein würde. Du hast schon oft Entscheidungen getroffen, um anderen zu gefallen, anderen es recht zu machen. Doch hier musst du differenzieren. Und wenn du diese Differenzierung hinbekommst, dann schaffst du es, dir selbst näher zu kommen. Kann ich mich selbst dabei beobachten und immer besser wahrnehmen? Ja, das kannst du. Doch oft scheuen wir die Konsequenzen. Und je größer der Selbstwert ist, desto ruhiger bist du bei deinen Entscheidungen. Denn deine Entscheidungen hängen von deiner eigenen Einstellung ab, von dem, was du wirklich glaubst. Und jetzt zum Abschluss habe ich noch gefunden, eine kleine Regel von Jeff Bezos, dem Amazon-Gründer. Und der hat gesagt, wichtige Entscheidungen werden zwischen 10 und 12 Uhr getroffen. Alles, was wirklich wichtig ist und meine vollste mentale Aufmerksamkeit braucht, lege ich auf einen 10 Uhr Termin. Also vielleicht ist das ja für euch auch hilfreich, denn um 17 Uhr kann ich über Wichtiges nicht mehr nachdenken und so etwas versuchen wir dann am nächsten Tag um 10 Uhr noch einmal anzupacken. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß bei der Entscheidungsfindung, dein Holger Zahner.
Free audio post-production. by Alphonic.com.